Ja, also danke für die Vorstellung. Vielleicht kann ich noch ganz kurz sagen, also ich bin überrascht, dass so viele Menschen kommen, denn ein Psychologe aus Wien, das wundert mich jedes Mal. Sonst wenn man, ich glaube, auf der Straße sind die Wiener nicht so willkommen. Eigentlich wollte ich bin Psychologe aus Wien und war nicht immer Psychologe. Eigentlich wollte ich Jurist werden, aber mein Problem war, ich habe ein Vorbild gehabt als Juristen, den Gregory Peck, der hat seinen Film gegeben, wer die Nachtigall stört. Und der war immer so gut angezogen. Und ich habe mir gedacht, ah, mit der Behinderung wird das schwierig, das gut angezogen sein, mit der Krawatte. Wer macht was Ähnliches? Und irgendwann haben wir gedacht, nein, der Psychologe. Der löst halt die Probleme innen und der Jurist löst sie außen. Würde ich heute auch nicht mehr unterschreiben, aber ja, also weder als Psychologe noch als Jurist. Was mache ich als Psychologe und was darf ich Ihnen heute erzählen? Eigentlich wollte ich bin jetzt seit 26 Jahren Psychologe und ich treffe immer wieder Menschen, die einfach keine Zeit haben, das Leben zu führen, das sie gerne führen wollen oder immer führen wollten. Warum, weiß ich nicht, denn wir alle haben gleich viel Zeit oder der Tag ist für alle Menschen gleich lang. Aber manche empfinden das nicht und die kommen dann auch zu nichts. Und als Psychologe muss ich mich fragen, woraus besteht denn der Mensch eigentlich? Und so versuche ich heute aus meiner Perspektive diese drei Aspekte des Menschen, also das Gefühl ist das, was die Menschen meistens zum Psychologen bringt. Dann der Verstand, das ist, die Menschen kommen zum Psychologen und sagen, der Verstand funktioniert nicht richtig. Dem Gefühl, das wollen sie nicht, dem Verstand trauen sie nicht. Und das Dritte, was sie dann unbedingt erreichen wollen, ist die Motivation, der Wille. Oder man könnte sagen, also Verstand, Gefühl und Wille, das wäre das eine. Oder Leib, Seele und Geist wäre dann die andere Definition. Mit dieser Problematik beschäftige ich mich jetzt eigentlich seit 26 Jahren. Ob ich, ach so, Sie können das ruhig größer machen. Ja, dann geht das auch. Ja. Ich habe auch vorher schon dem Herrn Pfarrer gesagt, oder ich sehe hier auch ein paar Klosterschwestern, wenn Sie mit meiner Definition von Seele oder wenn Sie mit dem, was ich da sage, nicht zurechtkommen, bitte sofort aufzeigen und sagen, ich sehe das anders. Ich habe lange überlegt, denn es gibt ja viele, in 26 Jahren sehe ich doch einiges und es ist für mich oft die Frage, was behandle ich denn eigentlich? Was sehe ich denn, wenn so ein Mensch zu mir kommt, was sehe ich denn eigentlich? Sehe ich tatsächlich ein psychisches Problem oder sehe ich ein körperliches Problem? Sehe ich den Schmerz? Soweit ich weiß, ist ja aus psychologischer Sicht Schmerz eine Sonderform der Kommunikation, aus theologischer ist es eine Form der Läuterung. Und wenn die dann zu mir kommen, dann ist die Frage, ist es wirklich ein körperliches Problem? Ist es ein Schmerz? Ist es ein Problem des Verstandes? Oder ist einfach nur die Seele vergessen worden? Bei den Medikamenten ist es ganz klar, es gibt Medikamente für den Körper, es gibt Medikamente für die Psyche, aber es gibt kein Medikament für die Seele. Da ist das Einzige, was uns eigentlich bleibt, aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen Kunst oder Wissenschaft, dass man etwas tut, was der Seele gut tut, was dem Körper dann die Kraft gibt, um auch durchzuhalten, um den Willen, wenn man so möchte, zu stärken. Aber wie kommt man dahin? Jetzt bin ich seit geraumer Zeit Psychologe. Es ist in meinem Leben auch nicht immer alles glatt gelaufen. Ich darf vielleicht sagen, ich bin zum dritten Mal verheiratet, habe sechs Kinder mit drei unterschiedlichen Frauen. Sie sehen also auch, mein Hauptproblem im Leben ist jetzt zum Glück nicht die Behinderung, sondern die Liebe. Deswegen, wenn ich schon den Titel des Vortrags habe, eigentlich wollte ich, dann kann ich Ihnen den Beginn meines Lebens, so wie ich zu leben begonnen habe, in der Kindheit, wie ich begonnen habe mit zu leben, sagen. Und mein kommendes Buch wird auch so heißen, eigentlich wollte ich ein Fahrrad. Und das ist tatsächlich so, da hinten sitzt auch mein Vater, der weiß, dass ich ein Fahrrad wollte, denn mein Bruder hat ein Fahrrad bekommen. Und für mich, die Behinderung als Kind war eigentlich überhaupt nicht, war schon spürbar natürlich, war sehr spürbar. Aber insofern, wenn man ein Kind ist, sind alle Kinder klein und wenn ich am Boden sitze und die anderen Kinder auch am Boden spielen, so ist das überhaupt kein Problem. Auch wenn ich jetzt mit meinen Kindern am Boden sitze, macht das gar nichts. Aber sobald ein Fahrrad im Spiel ist, ist die Geschwindigkeit natürlich eine andere, weil so ein Rollstuhl oder auch ein kleines Dreirad, auf dem ich sitzen konnte, das hat die Geschwindigkeit nicht. Und das zeigt schon die ursprüngliche Problematik, von der man denkt, aha, ja ganz klar, da kommt ein Problem. Alle denken so, weil unser Denken nur auf dieses Materialistische eingesetzt ist. Oder dann zur Lösung, man kommt, ah, was willst du denn? Ne? Ein Fahrrad. Ich habe dann einen Fotoapparat bekommen. Mit dem konnte ich am Anfang relativ schwer zurechtkommen, aber er hat dazu geführt, dass ich mit meinen Brüdern immer unterwegs war und dass ich relativ bald gesagt habe, was mir gefällt, wo sie stehen, wo sie fahren sollen, wie sie springen sollen. Und wir haben also immer noch Fotos aus dieser Zeit. Ich habe dann auch einen Kurs gemacht in der Schule und wir haben selber dann mit meinen Brüdern, mit meiner Oma im Badezimmer die Filme entwickelt. War ja nichts digital. Und das ist auch etwas, was bleibt. Aber das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich auch erkennen konnte, ah ja gut, ich will ein Fahrrad, aber dadurch, dass ich fotografiert habe und die anderen beobachtet und gesehen habe, wow, die fliegen da und oh, wie toll und wie schön. Und dann ist mir aufgefallen, hoppala, nicht jeder von denen kann gleich gut Radfahren. Das wäre ich ja vorher nie auf die Idee gekommen. Ich habe mir gedacht, ah, ein Fahrrad, wenn man hat, na bitte, dann kann man Radfahren. Aber manche wollten gar nicht Radfahren. Und ich war dann sowas wie die Basis, alle haben dann die Jacken bei mir gelassen und sind gefahren. Und relativ war ganz klar, es gibt talentierte Radfahrer und es gibt nicht talentierte Radfahrer. Beim Steinewerfen genauso. Es gibt welche, die können weit werfen und welche, die können, auch wenn sie zwei Hände haben, die können einfach nicht weit werfen. Je älter ich geworden bin, umso mehr war das auch mit den Wünschen dann anders. Irgendwann war eine Gitarre da. Und da habe ich gesehen, okay, nicht jeder, der Gitarren hat, nicht nur eine, manchmal zwei, kann auch Gitarre spielen. Aber was wollen die Leute dann? Was ist dieser Wunsch, den man hat? Will ich jetzt Radfahren oder will ich Radfahren können? Will ich eine Gitarre haben oder will ich Gitarre spielen können? Will man ein Klavier haben? Oder ist es eigentlich, was ist es denn, was man möchte? Und da würde ich aus heutiger Perspektive sagen, da kommt dieses Seelische ins Spiel. Denn manche Leute, die verzaubern so ein Klavier, die setzen sich hin und man spürt was, ohne dass man sagen kann, was man eigentlich spürt, aber das tut entweder gut oder das tut nicht gut. Manchmal weint man mit, das heißt, es wird etwas transportiert und das ist vollkommen egal, ob das ein Radfahrer ist, der was transportiert, ob das ein Gitarrenspieler ist oder jemand, der läuft, aber bei diesen Menschen spürt man eine Art von Energie und die habe ich dann versucht einzufangen. Wie Sie sehen, ich bin kein Fotograf geworden, sondern Psychologe. Also mein Talent liegt scheinbar nicht in der Kunst, ansonsten würde ich hier wahrscheinlich Bilder ausstellen. Aber dennoch geht es um diese Energie, dass man da etwas einfängt und sagt, was ist es denn eigentlich? Und dann ist die Frage, was passiert denn mit den Menschen, die glauben, sie haben keine Zeit? Denn die haben ja auch Energie. Was müssen wir also machen? Ich versuche so ein bisschen so von, wenn Ihnen das recht ist, so von meiner Problematik, von dieser Ausgangslage, wie ich das Problem, mein Mitleben mit dem Fotoapparat dann gelöst habe, auf die heutige Zeit umzuwandeln. Denn was sehe ich denn da als Psychologe? Denn das ist ja auch eine Art von Energie, mit der diese Leute zu mir kommen. Und vor allem, wie kann man Verantwortung dafür übernehmen, dass man mit seiner Energie selber sich nicht fertig macht. Was passiert für gewöhnlich, wenn man sich etwas vornimmt? Es gibt in der Psychologie zwei Arten von Krisen. In der Kirche weiß ich das gar nicht. In der Kirche, die teilen ja ein, es gibt viel, aber also der große Unterschied, in der Psychologie teilt man ja nur ein Menschen, die gesund sind oder Menschen, die krank sind. Die Kirche teilt, soweit ich weiß, ein, bitte, wenn ich falsch liege, sagen Sie es mir, Menschen, die gut sind und Menschen, die Laster haben. Die sind natürlich auch gut, aber die haben Laster und dieses Laster ist eine Art Energie, die in einem Menschen zum Vorschein kommt, wenn man eben das nicht lebt, was man möchte, wenn man seine Wünsche nicht erfüllen kann Und dann wird aus diesem Laster, verliert man die Umsicht und diese soziale, das soziale Verständnis für Menschen, das Mitgefühl. Und dann kann es passieren, dass man anderen Menschen einfach wehtut, weil man ja sein Laster leben möchte. Weil diese Menschen, die kriegen dann eben keinen Fotoapparat zum Geburtstag, sondern die kriegen dann eben ein Fahrrad, obwohl sie nicht Fahrrad fahren können. Insofern war das fast ein Glück für mich, wer weiß, ob ich Fahrrad fahren hätte können. Und es ist auch so die Frage, was ist denn ein Wunsch? So, führt ein Wunsch zu einem Laster oder wird aus einem Wunsch ein Laster? Viele Menschen, viele Psychologen auch, die kommen, die fragen, ah, was ist denn Ihr Ziel? Was wünschen Sie sich? Und dann wird eigentlich der Wunsch eine Art Therapieinhalt. Na klar, es ist toll, an einen Wunsch zu denken und man fühlt sich wohl, aber das ist nicht die Lösung, das ist ja eigentlich nicht das, was der Seele gut tut, sondern das ist nur der Wunsch. Aber jetzt komme ich ab vom Thema. Also, wenn als Psychologe jemand zu mir kommt, dann kommt er meistens schon mit einem Wunsch, der nicht in Erfüllung geht, denn es gibt zwei Arten von Krisen. Das eine ist ein kritisches Lebensereignis, wenn etwas Furchtbares passiert, eben ein Autounfall, eine Scheidung, manchmal auch ein Kind oder kein Kind. Und dann gibt es etwas, das Zweite. In der Psychologie ist es auch dann eine Krise, wenn das, was man sich wünscht, nicht in Erfüllung geht. Also eben, wenn man sich ein Kind wünscht und es kommt keines, und wenn man eine Frau ist und dann geht man auf der Straße und dann sieht man eine andere Frau, die vielleicht zwei Kinder an den Armen hat und noch das dritte im Bauch hat, und man denkt sich, oh, die hat's gut. Ne, so. Ich darf vielleicht sagen, mit 6 Kindern, man vermehrt sich nicht ungestraft. Das heißt, man steht dann, aber trotzdem kommt dann diese Wut auf oder Verzweiflung oder Trauer, eine Spannung. Und diese Spannung, die muss man irgendwie umwandeln. Im Idealfall ist es eine Trauer oder man findet so zu sich und sagt, was ist denn dieser Wunsch? Warum zieht es mich dort so hin? Wenn man sich das nicht erfüllt, dann kommt eben Wut auf. Und dann kann es auch kommen, dass man lügt. Die Lüge ist auch kein Fehler der Natur. Die ist auch, hat eine wertvolle Aufgabe, nämlich auch die Lüge führt dazu, dass man diese Krise dann aushält und dass man sagt, ah, wie, jetzt belüge ich mich selber und jetzt, das wollte ich ja eh nicht. Ich wollte ja, wissen Sie, ich wollte eigentlich weder Jurist werden, noch wollte ich Fahrrad fahren, aber ein Fotoapparat wollte ich immer. So würde ich, wenn es mir damit besser ginge, so könnte ich mich selbst belügen. Das Problem aus psychologischer Sicht, wie bei der Verdrängung, die Lüge, das wirkt nicht auf Dauer. Es kommt dann diese Spannung zurück und man muss entweder dann sich neu belügen oder man beginnt dann, wenn man sich selbst nicht mehr belügen kann, auch andere Menschen zu belügen. Nur so. Es gibt jetzt weiße Lügen, das weiß ich, und es gibt schwarze Lügen. Und wenn ich gefragt werde von meiner Frau, ist das Kleid schön? Na klar ist das schön. Alles ist schön, die Schuhe sind schön, das Kleid ist schön. Bin ich zu dick? Nein, natürlich nicht. Also das ist ganz klar, das muss man auch sagen, weil man möchte keinen Konflikt haben. Man kann nur sagen, das passt oder das passt nicht. Aber das sind die, mit dieser Art von Wahrheit oder Nichtwahrheit kann man leben. Aber mit dem Wunsch für sich selber, damit muss man zu lernen umgehen. Und die meisten belügen sich, um selber diese Trauer nicht zu spüren. Denn wer spürt denn schon gern Trauer? Und wenn man tatsächlich nicht Radfahren kann, dann muss man sich was überlegen, was mache ich denn? Wie wäre das heute zum Beispiel? Damals hat es den Autofokus gerade gegeben. Ich glaube, wenn ich 10 Jahre vorher geboren wäre, dann hätte ich auch nicht fotografieren können, weil ich ja nicht vorne am Objektiv drehen kann. Aber ich bin gerade zu einer Zeit geboren, wo der Autofokus dann in Mode gekommen ist oder erfunden wurde. Das heißt, ich konnte auch fotografieren und dann sagt man, na, probier's. Und ich erinnere mich, dass ich, das war auch nicht leicht für mich, daneben zu stehen und zu probieren. Na probier, stell dich doch dahin, probier. Und so wie andere Radfahren lernen müssen und probieren, so musste ich eben da stehen und fotografieren probieren. Also es muss jeder mit seinem Wunsch, der nicht erfüllt wird, umgehen lernen und probieren. Und wie die Wünsche wachsen, so wächst auch dann das Drama, wenn ein Wunsch nicht erfüllt wird, oder wächst dann auch dieses Bedürfnis nach mehr. Ich muss mehr können, ich muss mehr sein. Jetzt habe ich erlebt, sowohl in meiner Jugend dann auch und später, dass die Wünsche, die man hat, nicht unbedingt erfüllt werden. Ich glaube, das kann das sein, dass das Mikrofon etwas runter sich bewegt, oder? Danke. Dass die Wünsche, die man hat, sich nicht unbedingt erfüllen lassen durch mehr körperliche Aktivität. Also wenn man sich wünscht und sagt, ah, ich wäre gern attraktiver, dann denkt man als Mann sofort, okay, ich brauche mehr Muskeln, wenn das nicht geht, dann brauche ich ein Gewand, das mehr Geld kostet oder sportlicher wirkt oder ein Auto, das sportlicher wirkt. Dann versucht man das eben irgendwie zu kompensieren. Und irgendwann ist man bei der Frage, okay, also was braucht man denn, was braucht man denn? Und dann steht man schon vor einer Bedürfnispyramide und irgendwann denkt man sich, Geld steht im Raum. Ah ja, also wenn ich Geld hätte, ja, wenn ich Geld hätte, dann wäre es anders. Jetzt gibt es was Interessantes, was ich bemerkt habe, denn es gibt, in der Psychologie sagt man, es gibt einen Selbstwert. Das heißt, das ist nicht nur, wie man sich selber sieht, sondern es ist der Wert, den man sich selber gibt. Man könnte auch sagen, es ist wie eine Zufriedenheit mit sich selber. Und was ich bemerkt habe, wenn man eine Frau fragt, was würde den Selbstwert heben, dann würde ich sagen, wissen Sie, wenn ich 10 Kilo weniger wiegen würde, dann wäre das schon. Oder wenn die Oberweite ein bisschen größer wäre oder die Oberschenkel ein bisschen kleiner wären, da gibt es halt so eine Wunschliste. Bei den Männern, wenn ich die frage, was würde den Selbstwert heben, dann sagen die Geld. Und dann sitzen die gleich. Also wenn ich Geld hätte, und dann machen wir manchmal so eine Übung, sage ich, stellen Sie mal vor, Sie hätten Geld. Dann, ja. Dann sage ich, naja, aber so sitzen können Sie auch ohne Geld. Das ist dafür nicht notwendig. Ne? Und dann bemerken die auch die Frauen, ne? Wenn die sagen, was würden Sie machen, wenn Sie schlanker wären? Na, dann würde ich mehr weggehen, dann würde ich vielleicht tanzen gehen. Kann man sagen, das können Sie aber auch, wenn Sie ein bisschen schwerer sind. Ne? Man darf heute, fluffig, hat mir meine Tochter gesagt, soll man sagen, es gibt also schlanke Menschen und fluffige. Also, aber man darf auch fluffig tanzen gehen. Und das ist so schwierig, dass wir uns eigentlich, dass wir immer, wenn wir jetzt denken, auf einer Ebene der Logik, wenn wir die Seele komplett vergessen, dann ist alles erklärbar. Da sagen wir immer, wenn, dann. Und da schalten wir den Willen, die Motivation, die Seele jeden Tag aus, weil wir, es führt nicht das, was wir wollen, es führt gar nicht der Wille, sondern es führt die Logik, es führt der Verstand und es führt die Pflicht. Und wir glauben, wenn ich meine Pflicht erfüllt habe, dann kann ich mir das kaufen. Bis zu einem gewissen Grad haben auch viele Menschen recht, wenn sie sagen, ah, ich mache wenn dann. Also man kann ja sagen, man macht eine Art Tauschhandel. Also wir teilen auch die Zeit ein. Die meisten Menschen vergessen, dass es nur eine Lebenszeit gibt. Die sagen, es gibt eine Arbeitszeit und eine Freizeit. Seit dem Jahr 2000 gibt es auch eine Chill-Out-Zeit. Und das ist ein Nichtstun. Und viele glauben, ah, wenn jetzt lasse ich es mir gut gehen. Und dann, wenn jemand auf seine Seele vergisst, dann glaubt er, gut gehen lassen ist Nichtstun. Und dann liegt er nur herum den ganzen Abend und sagt, oh, mir tut alles weh. Und es geht eigentlich nicht besser, obwohl die nichts getan haben. Also auf etwas Seelisches zu achten, bedeutet nicht, dass man die Seele vergessen kann. Sondern ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, wirklich sich daran zu erinnern, es gibt nur eine Lebenszeit und wir können jetzt, wenn man so will, die Lebenszeit in eine Arbeitszeit umwandeln. Aber was ist die Arbeitszeit? Aus philosophischer Sicht heißt es, wir arbeiten für die Idee eines anderen Menschen. Für den anderen Menschen ist das aber die Freizeit, weil der sagt, ich möchte jetzt eine Fabrik aufmachen. Na, ich habe die Idee, ich möchte eine Fabrik aufmachen und dann stelle ich 10 Leute an. Dann kommen die 10 und die sagen, ich möchte arbeiten. Aber die bemerken gar nicht, dass der, für den sie arbeiten, dass das dem eigentlich seine Freizeit ist und in seiner Freizeit entstanden. Das heißt, die kommen sofort aus dieser eigenen Haltung heraus, die entwickeln gar nicht eine Persönlichkeit. Das kommt viel mehr zustande, erst wenn man selbstständig arbeitet und auch eine Identität für die Arbeit bekommt. Aber die meisten Menschen, die wirklich nur arbeiten, um Geld zu verdienen, das heißt, die vergessen auf das seelische Element bei der Arbeit und die sagen, naja, ich arbeite für, um Geld zu verdienen. Wenn ich das jetzt als Psychologe weiter denke, dann kann ich sagen, gut, also dann ist ja Geld sowas wie eine geborgte Zeit, ein geborgtes Glück. Kann auch noch funktionieren. Geld ist die Idee, bei einem Menschen ist es eine Idee Und es ist ein geborgtes Glück. Geborgtes Glück heißt, man muss es wieder zurückgeben. Es ist die Zeit, die ich mir jemanden anderen schenke in der Arbeitszeit, 8 Stunden am Tag arbeiten, die muss ich mir wieder zurücknehmen in Form von Geld. Jetzt kann ich mir darum was kaufen, was ich möchte. Aber ich sage, ah, ich gebe mir das zurück. Wenn nicht, dann muss ich mir selbst das Geld auf eine andere Art und Weise zurückgeben. Kann ich sagen, ich kaufe mir eine Opernkarte. Und dann kann ich das genießen, die Zeit, indem ich die Zeit oder ich kaufe mir einen Urlaub. Aber ich muss die Zeit wieder investieren. Wenn ich dann sage, ich spare das Geld, ich gebe es nicht aus, dann spare ich auch an meiner Seele. Und irgendwann, je mehr ich spare und je weniger ich auf meine Seele achte, irgendwann kommt dann das Gefühl der Trauer, die ich nicht mehr verdrängen kann, oder der Gefühl der Lüge, die ich nicht mehr verdrängen kann, oder der Wut, die ich nicht mehr verdrängen kann. Und dann entwickelt sich ein psychisches Problem und dann erst muss man tatsächlich zum Psychologen. Dann redet man aber auch nicht von der Seele, sondern dann redet man die meisten Menschen und sagen, ich habe Angst, aber unnötigerweise, ich habe alles. Wofür habe ich Angst? Und das ist eigentlich ein mühsamer Prozess, um dann von der Angst dann auf diese vergessene Seele zu kommen und um zu der Frage zu kommen, wer sind Sie denn eigentlich? Und dann sagen die, naja, ich bin der Fotograf, aber wissen Sie eigentlich, ich fotografiere gar nicht gern, ich fotografiere nur für die anderen. Oder der Arzt. So, Arzt ist ein toller Beruf, solange man ihn nicht selber machen muss. Weiß nicht, ob Sie ein paar Ärzte kennen. Gibt es hier einen Arzt hier im Haus vielleicht? Einen, der sogar im Krankenhaus arbeitet? Niemanden? Also ich glaube, 60 Stunden in der Woche sind wahrscheinlich nicht untertrieben, sondern sind wahrscheinlich Standard. Und es ist ganz klar, jeder wünscht sich eine Familie und jeder wünscht sich Zeit auch mit der Familie. Aber wenn man diese Berufe hat, wenn man etwas hat, was einen erfüllt, wo man eine Identität hat, dann vergisst man ganz, dass man eigentlich auch ein Privatleben hat. Und man gibt dann etwas ab, was man nicht abgeben darf. Man teilt dann das Leben und sagt zur Frau zum Beispiel oder Partnerin, man sagt, ah, du kümmerst dich darum, ich kümmere mich ums Geld. Ist ganz klar. Aber auf Dauer kann das nicht funktionieren. Denn welche Frau ist gern 10 Stunden des Tages allein zu Hause und das Leben geht ja weiter. Also, die kommt dann auch auf Ideen, die hat ja auch eine Seele. Und die sieht mit den Kindern, die Seelen, die Kinder wachsen heran und die Kinder, die brauchen ein Leben. Die brauchen nicht einen Papa, der ständig in der Arbeit ist. Die brauchen mehr. Und dann wundern sich alle, dass wir eigentlich heutzutage eine sehr hohe Scheidungsrate haben und man versteht gar nicht, warum. Warum halten die nicht zusammen, die Menschen? Naja, die halten auch nicht zusammen, weil eigentlich sehr viel gearbeitet wird. Vielleicht kann ich auch noch ganz kurz anknüpfen, die Frage, wenn man sich einen Wert schafft, ein Haus, ein Auto und Kinder, dann ist die Frage, ist man Herr dieses Hauses oder Sklave? Oder ist man beides gleichzeitig? Und wenn ja, dann fühlt sich beides für mich nicht gut an. Es geht also immer um die Frage, wenn ich sage, wie bin ich in Balance, was führt Herr und Sklave, wäre eigentlich sowas wie Sklave wäre das Gefühl, Herr wäre der Verstand, aber da bin ich nur im Gleichgewicht. Es muss was anderes führen. Es muss führen die Verantwortung, der Wille, die Motivation. Wenn ich in der Früh aufstehe und ich muss etwas machen, dann habe ich schon eine Motivation, aber die ist nicht beschrieben als Glück und auch nicht beschrieben als eine Idee und auch nicht beschrieben als Juhu, das möchte ich machen. Sondern wenn ich in der Früh aufstehen möchte und sagen, ah, ich möchte heute erst um 10 Uhr arbeiten, super, dann stehe ich auch um 10 Uhr in der Früh auf. Dann würden Sie sofort sagen, naja, so funktioniert das nicht, so funktioniert doch kein System. Vielleicht doch, wenn jeder das macht, was er will. Wenn die Menschen nur machen, was sie müssen, dann funktioniert es tatsächlich nicht. Weil dann muss man sich zwingen, aufzustehen. Dann muss man sich zwingen, in die Arbeit zu gehen. Dann muss man sich aber auch zwingen, um wieder nach Hause zu gehen am Abend. Denn dort wartet ja die nächste Pflicht. Denn dort wartet ja die nächste Aufgabe. Und man ist so in einem Kreislauf drinnen, aus dem man eigentlich nicht rauskommt. Deswegen zur nächsten Frage, was ist Freizeit? Also Arbeitszeit wissen wir, was ist, und Freizeit ist die Frage, was ist eine Freizeit? Was können wir in der Freizeit machen? Dazu darf ich eine Frage stellen. Es gibt eine Berufsgruppe, oder ich sage es anders, was ich erlebe als Psychologe, vielleicht ich setze mich auf die Seite, damit Sie sehen von der Körperhaltung. Also wenn ich den Menschen sage, stellen Sie sich vor, Sie sind reich, dann sitzen die so. Und sowohl im Krankenhaus Patienten als auch Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, die kommen so. Der Selbstwert ist ganz unten. Der Patient kommt so, weil er sagt, ich möchte niemandem zur Last fallen, ich möchte keine Mühe machen, ich brauche Hilfe, ich brauche Betreuung, ich brauche Schmerzmittel, oh, was kostet das? Das kann ich ja eigentlich nie zahlen und die Allgemeine zahlt das. Und bei dem arbeitslosen Menschen genauso, der sitzt so. Wenn ich dann zu dem Arbeitslosen sage, wissen Sie, Sie sind der Arbeitgeber des AMS-Mitarbeiters. Wenn ich zum Patienten sage, wissen Sie, Sie sind der Arbeitgeber des Patienten. Wenn ich zu den Patienten, die zu mir kommen, sage, wissen Sie, Sie sind mein Arbeitgeber. Der Versuch, dass ich helfen kann, das ist mein Arbeitgeber. Dann sagen die, ja schon, aber das sehen nur Sie so. Dann kann ich sagen, ja schon, aber das müssen alle so sehen. Und es gibt eine Berufsgruppe, die das noch anders sieht, die nennt man Künstler. Ein Künstler ist nichts anderes als ein Arbeitsloser mit einer Vision oder mit einer Idee. Das heißt, der steht in der Früh auf und der sagt, ich will oder ich muss. Der muss ein Bild malen, der muss Klavier spielen, der muss fotografieren, der muss etwas machen. Deswegen ist dieser Wille mit diesem Seelischen so eng verknüpft, weil nämlich das, was ein Künstler machen muss oder ein Wissenschaftler, der macht ja auch nichts Lustiges. Ne? Wenn man, viele wissen ja, dass sie eigentlich auch unter Umständen sogar ihr Leben riskieren oder dass sie viel Zeit auch in einem Labor verbringen oder mit gefährlichen Substanzen arbeiten. Trotzdem sagen die, ich möchte das wissen, ich muss das wissen. Und dieses Wissen hilft dann weiter. Unabhängig davon, ob die viel verdienen oder wenig verdienen. Bei Künstlern, die müssen das ja auch machen, unabhängig davon, ob die viel verdienen für ein Bild, viel bekommen oder wenig bekommen. Und ich denke, wenn man in die Geschichte denkt, dann kann man sagen, die meisten Künstler sind eigentlich arm gestorben. Oder erst nach ihrem Ableben dann überhaupt bekannt geworden. Wenn ich also auf den Willen achte und auf die Motivation, und ich mache immer nur diese Unterscheidung zwischen gesund und krank und gut und ein Mensch mit Laster oder arm und reich und ich möchte ein reiches Leben führen, dann ist aus meiner Perspektive, wenn ich das Seelische mit einfließen lassen möchte, vielleicht kann ich da auch dann die Hilfe von meinem Pfarrer haben, dann brauchen wir eine neue Definition von Armut. Es hat vor 1000 Jahren oder 1100 Jahren die Dominikaner gegeben. Das waren sogenannte Bettelmönche und die haben damals beschlossen, in Armut zu leben. Dafür wurden sie zunächst mal vom Papst bestraft und, glaube ich, sogar verbrannt, weil die Angst gehabt haben, oh hoppla, da gibt es jetzt eine Gruppe von Priestern, die nehmen kein Geld mehr für Sachen. Und wenn man sich die Kunstwerke anschaut, auf denen Priester früher dargestellt worden waren, dann waren das eigentlich auch sehr wohlhabende Menschen. Und dann kommt plötzlich eine Gruppe, die verzichten auf das. Und es ist aus meiner Perspektive auch stimmt, wenn man sagt, Bettelmönche und die leben in Armut. Eigentlich haben sie nur in Demut gelebt, weil sie das Geld quasi nicht für sich verwendet haben. Aber Armut ist wieder was anderes. Armut hat komplett, sieht aus meiner Perspektive anders aus. Deswegen, wenn man sich entscheiden möchte zu leben, reich, aber gerade so reich, dass man nicht dem Geld hinterherlaufen möchte, dann brauchen wir, glaube ich, auch eine neue Definition von einer Armut, die eine Demut ist, aber nicht gleichzeitig in so eine Schiene kommt, wo der Verstand sagt, na, das will ich nicht. Sondern dass man irgendwie ein neues Wort braucht, das einem Künstler ähnlich ist, oder einem Wissenschaftler ähnlich kommt, wo man sagt, man arbeitet für etwas, man hat eine Identität und Wissen ist ja auch eine Identität oder ein Handwerk oder Kunst ist eine Form von Identität, die einen definiert. Unabhängig davon, ob man viel Geld hat oder wenig Geld. Weil das Geld in diesem Punkt dann keine Rolle mehr spielt. Denn ein Künstler gibt, wenn sie einem Künstler Geld geben, dann sagt er, oh, ich habe wieder 2000 Euro. Ich habe da vier, fünf Pinsel gesehen, die kaufe ich mir jetzt. Und die sind im Handumdrehen auch wieder weg und die geben also alles, alles aus. Aus meiner Perspektive, so ist das zumindest mit den Künstlern aus der Erfahrung, die ich bis jetzt mit denen gemacht habe. Kenne ich niemanden, der sagt, ich lege das auf ein Sparbuch. Ja, aus meiner Perspektive übrigens ist auch ein Sparbuch nichts anderes als eine nicht gelebte Idee. Und wenn Sie zu einem Menschen sagen, ich habe ein Sparbuch, dann hat der sofort eine Idee. Wenn der weiß, wie viel das ist, dann sagt er, ich würde mir ein Auto drum kaufen, der andere ein Haus, der dritte eine Gitarre oder was auch immer. Ne? Aber es geht jedenfalls in so eine Richtung. Was ist jetzt der Unterschied oder wie kann man auf dieses Seelische kommen, auch wenn man die Zeit wieder in Betracht nimmt, denn wir haben ja eben die Freizeit. Die freie Zeit ist also etwas, wo wir selber auf unsere eigene Seele achten müssen, wo wir Verantwortung für uns übernehmen müssen. Aus meiner Perspektive ist die Chill-Out-Zeit wieder abzuschaffen und eigentlich dieses Nichtstun, wo die Menschen sich nur ablenken oder beriesen lassen durchs Fernsehen. Fernsehen ist eigentlich nichts tun, sondern ist nur den Verstand nicht einmal abschalten, sondern wie mit einer Art Droge zu berauschen, um die eigentlichen seelischen Bedürfnisse zu vergessen. Also die Freizeit ist die Zeit, in der wir auf uns selber achten müssen. Übrigens, Faulheit, früher als ich ein Kind war, hat es noch Faulheit gegeben. Das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Ja, aber es ist auch gut, dass man selber, also es ist schon wichtig, auch sich eine Pause zu nehmen und sich zu erholen oder eine Energie zu sammeln, um auch zu einer Intuition zu kommen. Ich muss das ja auch, wenn ich mich vorbereite oder so, überlegen, was ist jetzt sinnvoll oder was nicht, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist wesentlich am Tag, was ist unwesentlich. Aber jeder von uns muss sich fragen, was ist mir wesentlich im Leben und wie viel Zeit dafür habe ich am Tag, um das Wesentliche auch tatsächlich erleben zu können. Wenn ein Buch liegt und ich sage, es ist mir wichtig, dass ich das Buch lese, wie oft bleibt das am Tag liegen, weil irgendetwas anderes dazwischen kommt. Also man muss die Freizeit nutzen, um darauf achten zu lernen, denn man kann alles vergessen und das Vergessen ist ja auch wichtig, denn Vergessen ist auch kein Fehler der Natur, sondern ist ein aktiver Prozess. Was die meisten Menschen übrigens vergessen tagsüber, ist das Trinken. Trinken kann man vergessen, Hunger weniger und auf die Toilette gehen kann man auch trainieren. Aber das Trinken ist interessanterweise, körperliche Bedürfnisse kann man vergessen und die seelischen auch. Wie kann man das jetzt machen? Also als Psychologe muss ich darauf achten, was liegt in der Natur eines Menschen und wie kann ich lernen, auf die Natur zu achten? Ich habe 20 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und natürlich gibt es heute auch Alternativmedizin, aber es ist mir nicht aufgefallen, dass weder ein Apotheker oder ein Chemiker oder ein Arzt, dass man sagt, man beruft sich auf die Kräfte der Natur, sondern man nimmt also wenn man in die Kirche geht oder so, dann weiß man, da gibt es die Allmacht, die hat irgendwie eine Kraft und die Blumen, die haben eine Kraft oder es geht von den Bergen aus auch, da geht eine Energie aus. Aber wenn man im Spital ist und im Spital arbeitet, dann achtet man nicht auf diese Kräfte, sondern da nimmt man ein Medikament und das betrachtet man wie ein Schalter. Sag mal, ich schalte jetzt den Schmerz aus oder. Also man achtet gar nicht, dass in einem Menschen eine Kraft wach werden könnte, sondern man denkt sich, ich möchte das ausschalten. Und man sagt auch zum Arzt, bitte schalten Sie den Schmerz aus. Ne? So. Und der sagt, ja, wir haben da was, das ist wie ein Schalter. Deswegen achtet man auch gar nicht selber darauf, dass man vielleicht, wenn man auf seine Seele achtet, auch eigene Kräfte damit wachrufen könnte. Wenn die Menschen sagen, sie können nicht schlafen oder sie sind übermüdet, dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht mit der eigenen Lebensidee in Zusammenhang stehen könnte. Wenn ich in der Früh aufstehe und ich weiß, okay, ich arbeite, sagen wir mal, wir haben um 7 Uhr begonnen und ich habe um 7 Uhr Dienstbeginn, da war ich meistens schon, weil ich gern pünktlich bin und sonst nervös bin, um 6:45 war man dann da. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Dann habe ich gewusst, okay, also bis 15 Uhr ungefähr muss ich arbeiten. Dann manchmal bin ich bis 16 oder 17 Uhr und dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann war ich müde. Und mir ist erst Jahre später aufgefallen, wenn ich mir was vornehme für den Abend, eben wie zum Beispiel irgendetwas zu lesen oder ins Kino zu gehen oder in die Oper zu gehen, dann bin ich komischerweise munter. Man muss sich also, wenn man in der Früh aufsteht und einen Tag macht, man muss das Seelische auch mit einplanen, ansonsten wird man automatisch, wenn man nichts einplant, müde. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass einem ja so viel Energie zur Verfügung gestellt wird für die Dinge, die man haben möchte. Was möchte ich? Was will ich? Auch was will ich? Und wenn ich jetzt das Glück sage, das Glück braucht zumindest drei Sachen, denn das Glück ist ja nicht immer lustig. Also ich hatte das Glück, dass ich im Spital gearbeitet habe, aber man sieht ja im Spital auch Dinge, wo man sagt, naja, also lustig ist das nicht in dem Sinn. Man kann sich schon auch lustig machen und manche Menschen sind auch mit der Gitarre ins Spital gekommen und haben dann gespielt, aber es hat ja auch nicht jeder überlebt. Also es geht schon um einen Lebenskampf, so es ist sinnvoll. Und deswegen, wenn man sagt, was ist glücklich, dann muss man das Glück, denke ich, immer auch mit dem Sinn in Verbindung bringen. Ansonsten versucht man ja in eine Art Euphorie oder Rausch hineinzukommen. Man denkt sich, ah ja, war ich heute schon berauscht? Bin ich heute schon, war ich heute schon tanzen? War ich heute schon, na, also da lasse ich mich lieber berieseln vom Fernsehen. Da kriege ich einen wirklichen Rausch, wenn ich was Nettes sehe. Also als Psychologe ist es schon wichtig, auch sich zu fragen, was ist ein Gedanke? Denn ein Gedanke ist etwas, das einem Energie bringt. Und wenn ich auf etwas Seelisches kommen möchte, dann brauche ich auch die Energie, um auf die Natur des Menschen zu achten. Dass ich achte, was ist es in meiner Natur? Und wenn ich dann spazieren gehe, dann kann ich vielleicht achten, ah, was sagen mir die Berge, was sagt mir der Weg, was sagen mir so. Aber jeder Mensch hat eine Natur. Und das Allernächste, was wir vergessen, ist, ich bin mindestens 8 Stunden täglich in der Arbeit. Das heißt, ich habe meine Kollegen ja oft in der Woche öfter und länger gesehen als meine eigene Frau zu Hause. Aber die Natur dieser anderen Menschen, die habe ich total übersehen, jahrelang. Mit denen bin ich am Abend wieder weggegangen, vielleicht wenn einer geheiratet hat, war ich eingeladen oder Geburtstag. Aber man übersieht, dass man eigentlich mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, dass man auf diese Natur am wenigsten achtet. Und deswegen glaube ich, die eigene Seele, auf die kann man nur achten, wenn man auch achtet, wie stehen die anderen Menschen zu mir. Natürlich habe ich die meiste Zeit, muss ich schon sagen, am Krankenbett verbracht mit den Patienten. Aber in der Früh, wenn ich komme, waren ja auch die Leute da. Und dann übersieht man, wenn man seine Pflicht tut, dann vergisst man ja vollkommen in der Pflicht seine Seele, denkt man sich, ah, das mache ich, weil ich das machen muss. Ne? Und dann übersieht man, ah, ist da Missgunst im Raum, ist da Neid im Raum, freuen sich die überhaupt, wenn ich komme, mögen die mich nicht. Und dann schaltet man das ab, der Verstand sagt, das ist egal, den muss ich ja nicht heiraten, ich muss mit dem nur arbeiten. Und wenn man das jahrelang macht, dann sägt man eigentlich jahrelang an seinen seelischen Bedürfnissen und dann ist es kein Wunder, dass man irgendwann beim Psychologen sitzt und sich denkt, hoppla, so lange habe ich mir das schön geredet und habe mir eingeredet, ich muss die ja nicht heiraten, ich muss ja mit dem nur arbeiten. Ich würde also, wenn ich sage, wie kann man auf sich achten lernen, heute empfehlen, dass man sagt, ich versuche für mich auch zu achten, mit wem umgebe ich mich die 8 Stunden meines Arbeitstages? Kann ich mit diesen Menschen arbeiten? Und wenn nicht, dann würde ich, so wie ich das auch gemacht habe, würde ich Ihnen empfehlen, kündigen Sie und suchen Sie sich was anderes. Wer arbeiten will, der findet Arbeit. Auch ich ich habe mit 49 Jahren habe ich gekündigt, nach 20 Jahren Arbeit im Krankenhaus, weil ich mir gedacht habe, das tut mir nicht mehr gut. Und ich habe aber auch vorher erkannt, dass mein Arbeitgeber eben nicht das Krankenhaus ist, sondern mein Arbeitgeber ist der Versuch zu helfen. Und ich höre ja nicht auf, versuchen zu helfen. Das heißt, ich war mir bewusst, ah, das kommt wieder. Wer Arbeit sucht, der findet, unabhängig davon, ob ich jetzt im Rollstuhl sitze oder nicht, Denn das spielt ja eigentlich bei meiner Arbeit keine Rolle, weil ich ja, ich behandle die Menschen ja nicht durch eine Massage mit Händen, sondern das geht ja dann durch Worte oder bin mir nicht mal sicher durch Worte, vielleicht auch nur durch das Verständnis, das ich manchmal aufbringe. Ja, das waren so meine Grundideen zur Idee, eigentlich wollte ich. Und zur Frage, wie kann man sich Zeit nehmen? 45 Minuten sind schnell vergangen. Und ich würde jetzt, nach diesen 45 Minuten, ich würde jetzt für Fragen zur Verfügung stehen. Außer Sie sagen, es will keiner was fragen, kann ich ja noch 2 Minuten weiterreden. Aber ja. Wo spüre ich die Seele?